der, der mein Haupt erhebt. Danke, Jesus. Ja, der Dominik und der Pascal haben gerade ja schon von Herausforderungen im Leben gesprochen. Und ich glaube, diese Riesen im Leben, die kennt ihr alle. Ich rede von Erfahrungen oder von Situationen in eurem Leben, wo ihr nicht wisst, wie kann das gut kommen? Wie komme ich aus dieser Situation raus? So ein kleiner Riese für mich ist, diese Predigt zu halten. Aber im schlimmsten Fall könnte ich mich ja einfach im Bett verstecken und um 12 wäre es rum. Aber ich rede von Situationen, wo du einfach nicht weißt, wie du da durch sollst. Diese Riesen, die stellen sich in deinem Leben auf und du hast keine Ahnung, wie das gut kommt. Also ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation. Und ich glaube, jeder von uns stand schon mal vor so einem Berg und hat gesagt, ich weiß nicht, wie das gut kommen kann. Wir sind damit nicht allein, wir sind damit in guter Gesellschaft. Jesus sagt, das ist normal. In eurem Leben, da werden Herausforderungen kommen. Schaut euch mal das Leben der Apostel an. Es ist normal. In meinem Leben werden Herausforderungen kommen. Auch Paulus, der Apostel Paulus, redet viel davon und er ist wirklich einer, der es auch am eigenen Leib erlebt hat. Er kennt sich aus mit Drangsal, mit Verfolgung, mit Gefängnis, mit diesen Situationen, wo er manchmal denkt, ich habe hier keine Lösung mehr, Jesus. Die Bibel redet von diesen Situationen und ich möchte euch heute Morgen hineinnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, relativ am Anfang der Bibel. Und es ist total interessant, ich habe ein paar Leuten erzählt, um was es heute geht, um welche Geschichte es heute geht. Und die Reaktionen von den Leuten, die waren alle so ein bisschen ähnlich. Was? David und Goliath? Das ist doch so eine volle Kanne-Geschichte. Ja? Sie wird so ein bisschen reduziert manchmal auf Kindergottesdienst, auf Kinderbibel und, was mich immer sehr wütend macht, auch so ein bisschen als Sage oder Fantasiegeschichte oder sowas. Man tut ja Riesen oft irgendwie im Märchenland finden. Hey, aber das ist eine Geschichte aus dem Wort Gottes, es ist kein Märchen und es ist auch nicht nur eine Geschichte für Kinder, das ist eine Geschichte, die auch für uns ist und wo wir so, so viel Gutes daraus ziehen können. Die ist top aktuell, auch für dich und für mich und für heute. Und ich freue mich, dir diese tolle Geschichte heute Morgen wieder neu ans Herz zu legen. Und ich gehe gleich mit dir rein in die Geschichte aus dem 1. Samuel, Kapitel 17. Da spielt die Geschichte. Relativ am Anfang der Bibel. Da ist das Volk Gottes, das Volk Israel, und die haben ihren ersten König, König Saul. Und sie befinden sich im Kampf. Im Kampf gegen die Philister, das Volk der Philister. Und ihr müsst euch das so vorstellen, da ist dieses Tal, ich erspare euch jetzt die Namen dieser Städte und Täler, weil ich mir die alle nicht merken kann, aber da ist dieses Tal, ja, in diesem Tal findet diese Schlacht statt. Und es passiert, dass sich das Volk, das eine Volk Israel, stellt sich so am einen Hang auf und das Volk der Philister, das stellt sich am anderen Hang auf. Ja, die stehen sich gegenüber. Und dann kommt er, Goliath, der Riese. Und ich finde es cool, die Bibel, die beschreibt diesen Riesen wirklich sehr, sehr detailliert. Da heißt es, eine imposante Erscheinung, er war fast 3 Meter groß, nämlich 2,80 Meter. Also ich habe versucht, mir vorzustellen, wie viel ist 2,80 Meter. Wir haben ein Bild gemacht, das erste Bild. Also ihr seht, wir haben dieses Bild gestern geschossen. Dieses Bild ist von der Größe her maßgetreu dem Goliath nachgezeichnet. Und der geht bis fast an die Decke. Ja, der steht hier. Und jetzt im Vergleich noch, nächstes Bild. Guck mal hier, der Felix. Das ist unser Jüngling, unser schöner Jüngling. Der Felix, der geht diesem Riesen circa bis zum Bauchnabel. Und jetzt haben wir noch ein Bild, der Pascal, den habt ihr ja vorhin schon gesehen. Der Pascal, der stand ja gerade hier, der ist ja jetzt nicht klein. Aber schau mal hier, noch nicht mal bis zur Brust. Ja, also dass wir, und ich habe noch ein letztes Bild, wir wollten dann alle noch ein Selfie machen von uns mit Goliath. Genau. Also so, dass ihr diese Vorstellung habt von dieser Größe. Das ist eigentlich unvorstellbar. Ich finde, der Klaus Waldbüser ist groß und der Ivo ist groß und der Roman Schellhammer ist groß, aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Und so wird dieser Riese beschrieben, vielen Dank, so wird dieser Riese beschrieben in der Bibel. Und es geht noch weiter. Also 2,80 Meter groß. Sein Panzer und sein Helm aus Bronze. Und der Brustpanzer wiegt 55 Kilo. Also allein der Brustpanzer wiegt so viel wie ich. Er trägt Beinschienen aus Bronze und die Spitze seines Speers ist 7 Kilo schwer. Ja, und den Speer, den wirft man ja. Werf mal 7 Kilo. Und vor ihm läuft eben dieser Schildträger her. Also alles in allem will uns dieses Bild einfach nur vermitteln, ey, der Typ ist wirklich angsteinflößend. Das ist nicht jemand, dem man einfach mal so begegnen will. Und es ist niemand, den ich zum Feind haben möchte. So detailliert beschreibt uns die Bibel diesen Goliath. Und jetzt passiert es, dass sich dieses Volk, diese beiden Schlachtheere oder wie man das nennt, diese Armeen, die stehen sich jetzt gegenüber. Und dann tritt eben dieser Goliath aus den Reihen der Philister und schreit Folgendes. Warum stellt ihr euch in Schlachtordnung auf? Ich stehe für die Philister und ihr seid die Diener Sauls. Bestimmt einen von euch, dass er zu mir herkommt, wenn er imstande ist, mit mir zu kämpfen und mich zu töten, dann werden wir eure Sklaven. Wenn ich ihn aber besiege und ihn töte, dann müsst ihr unsere Sklaven werden und uns dienen. Ja, ich mache die Reihen Israels heute lächerlich. Schickt mir einen Mann, dann wollen wir miteinander kämpfen. Also er fordert einen 1:1 Kampf. Quasi einen Stellvertreterkampf, der alles entscheidet. Einen Mann gegen einen Mann und der Sieger ist Sieger und der Sieger ist Sieger fürs ganze Volk. Was er hier macht, ist eigentlich nichts anderes als psychologische Kriegsführung. Nämlich, er macht Angst. Er stellt sich auf und macht Angst. Und es funktioniert. Wir lesen weiter, da heißt es dann, als Saul und die Männer Israels, diesen Philister so reden hörten, verloren sie den Mut und bekamen Angst. Also die Strategie von diesem Goliath ist folgende. Einschüchtern, entmutigen, Angst machen, den Glauben rauben und den Blick auf diesen Riesen haben. Und es funktioniert, seine Taktik funktioniert. Und jetzt gibt es in unserem Leben auch Herausforderungen, Riesen, Goliaths. Und ich habe es vorhin schon gesagt, Jesus sagt uns, diese Dinge, die sind normal. Diese Goliaths in eurem Leben, die werden kommen. Jesus hat seinen Jüngern nie ein leichtes Leben versprochen. Er hat ihnen so eher gesagt, hey, hört zu, wenn ihr mir nachfolgt, dann wird's Bedrängnis geben. Ich sehe hier die Elisabeth und den Manfred Müller, die sich in der HMK engagieren, Hilfe für verfolgte Christen. Und ich glaube, diese Menschen, die wissen, was das heißt. Diesem Jesus nachzufolgen, das hat einen Preis. Und da werden Situationen kommen, da wissen wir nicht mehr, wie wir damit umgehen sollen. Wir haben keine Ahnung, wie wir diesem Riesen begegnen sollen. Wie heißt unser Goliath? Wie heißt dein Goliath? Das ist wirklich krass, wo ich gerade hinhöre in meiner eigenen Familie, in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis. Da höre ich eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Von finanziellen Katastrophen, von Mangel, von ärztlichen Diagnosen, von Situationen, wo man davor steht und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ich sehe keine Lösung. Und wir haben auch eine Situation in unserer Familie, die auch so ein Riese für mich ist oder ja. Wir sind ja auf der Suche nach einer neuen Wohnung. mein Mann hat den Job gewechselt, jetzt sind wir auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Und ich weiß nicht, ob ihr euch im Immobilienmarkt im Moment auskennt. Oh, ein paar, ja, scheinen sich doch auszukennen. Es ist gerade unrealistisch, eine Wohnung oder ein Haus zu finden, bezahlbar für eine Familie, für eine sechsköpfige Familie. Und wo ich rumhöre, sagen mir die Menschen, ah ja, 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 das ist gerade ganz schwierig. Nee, also da könnt ihr lange, nee, da habt ihr keine Chance. Entmutigung, Entmutigung. Ich sehe diesen Berg und denke, hä, das kann doch nicht wahr sein. Gibt's hier eigentlich eine Lösung? Die Antwort ist nein. Okay, und das ist, ich habe gemerkt, dass diese Situation für mich echt auch eine belastende Situation ist. Ich hatte so eine, ich war so euphorisch und habe gedacht, es wird schon alles irgendwie voll gut und Gott ist ja auf unserer Seite. Und jetzt merke ich aber, wow, diese Riese stellt sich auf, es ist nicht so einfach. Es ist nicht einfach. Und ich habe gemerkt, auch bei mir hat sich so eine Entmutigung eingeschlichen und so eine gewisse Trägheit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr seht diese Situation und ihr werdet irgendwie träge und denkt, ja, ich kapituliere, es gibt ja keine Möglichkeit, es gibt da keinen Weg raus. Ich weiß nicht, wie dein Goliath heißt. Mein Goliath hat einen Namen: Immobilienmarkt. Und ich weiß nicht, wie dein Goliath heißt. Ob es ein Mangel ist, ob es eine Diagnose ist, ob es eine Sorge ist um die Zukunft, um die Sorge vielleicht, wie werde ich meine älter werdenden Eltern versorgen, was gibt es da für eine Lösung, ich sehe keinen Ausweg. Ich weiß nicht, wie dein Goliath heißt. Aber die Strategie vom Feind damals und heute ist die gleiche. Hinter diesen Herausforderungen im Leben steckt ein Feind. Und er ist real. Jesus redet über ihn. Paulus redet über ihn. Und wir sollten auch darüber reden, dass wir uns zumindest bewusst sind, es gibt einen Feind. Es gibt einen Feind in deinem Leben, Satan. Und er ist daran interessiert, dir Steine in den Weg zu stellen. Und seine Strategie ist genau die gleiche wie die von Goliath. Angst machen. Sich groß machen. Einschüchtern. Entmutigen. Wenn du Angst hast, dann bist du schachmatt. Angst ist eine Waffe, die dein Gegenüber lähmt. Die Geschichte geht weiter. Jetzt kommt eben dieser schöne Jüngling. Auch er wird in der Bibel wunderbar beschrieben als einen gut aussehenden Mann. Finde ich witzig, dass die Bibel das betont. Er war gut aussehend, was auch damals im Orient gut aussehend war. Und er ist ein Hirte. Seine Aufgabe ist es, er ist der Jüngste in seiner Familie. Er hat 7 ältere Brüder und er ist der Jüngste. Und als Jüngster hat man wahrscheinlich das Los, die Schafe des Vaters zu hüten. Ja, und das ist auch der David, der später diese Psalmen geschrieben hat. Also er ist so ein Künstlertyp, so ein Sensibler vielleicht auch, ja, so ein zartes Wesen. Und sein Vater, der Vater von David, Isai, er sagt, David, deine ältesten 3 Brüder sind in diesem Kampf gegen die Philister. Ich möchte wissen, wie es ihnen geht. Geh du dorthin in das Lager und schau mal nach deinen Brüdern. Hier nimm Käse mit, soll ja gut sein und Kraft geben. Bring ihnen diesen Käse und dann guck mal, wie es ihnen geht. Und komm dann zurück und erzähl mir, wie es deinen Brüdern geht. Ich mache mir Sorgen, ich möchte wissen, ob alles in Ordnung ist. Und David geht los, macht sich auf den Weg, kommt in dieses Heer und dann hört er diesen Goliath. Dieser Goliath hat diesen Schlachtruf oder dieses sich aufbauschen vor dem Volk nicht nur ein einziges Mal gesagt, sondern die Bibel sagt, dass er sich 40 Tage lang jeden Morgen und jeden Abend vor diesen Israeliten aufstellt. 40 Tage lang, ich mach euch fertig. Hey, die waren am Boden zerstört, die waren völlig entmutigt. Wenn ich einem Kind zum Beispiel sage, du kannst das nicht, dann reicht es vielleicht, es ihm einmal oder zweimal oder dreimal zu sagen, spätestens dann ist das Kind am Boden zerstört und glaubt mir. Wie muss das sein, wenn du das 40 Tage jeden Morgen und jeden Abend hörst? Du kannst das nicht. Du bist schwach. Du hast verloren. Ich mache euch fertig. Die waren wirklich am Boden. Und dann kommt David in dieses Heer und hört das. Und jetzt kommt was, was ich so ein bisschen als ersten Schlüssel in dieser Geschichte bezeichnen möchte. David hört das und in ihm steigt etwas auf. Er sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass sich dieser Philister über uns lustig macht und vor allem über unseren Gott. Ey, der verhöhnt unseren Gott, der macht sich über unseren Gott lustig. Das kann nicht wahr sein. In David steigt was auf. Ich nenne es die Kampfsau. Kennt ihr vielleicht, dass irgendwann, da kommt dieser letzte Tropfen, der dieses Fass zum Überlaufen bringt und ihr sagt, jetzt reicht's. Es ist genug. Und ich glaube, manchmal braucht man genau das. Manchmal braucht man genau das, dass wir aus dieser Angstposition, aus dieser Starre, aus dieser Lähmung aufstehen und sagen, es reicht. Und David bekommt einen Hass auf diesen Feind. Und ich glaube, dass das der erste Auslöser war. Er sieht diesen Feind, er hört diesen Feind und er sagt, es ist genug. Er ist wütend auf den Feind und er beschließt, eine Positionierung durchzuführen. Er beschließt, sich zu positionieren und zwar raus aus der Angst und sagt, jetzt ist Schluss. Dass diese Goliaths in deinem Leben auftauchen, da kannst du nichts gegen machen. Die werden kommen, die werden dich finden. Musst sie nicht mal suchen. Aber ob du in dieser Angststarre bleibst und in diesem ich kann nicht, wie soll das werden, oder auch diesen Schlüssel in die Hand nimmst und sagst, es reicht, jetzt ist Schluss. Das ist eine Entscheidung, die muss ich treffen, die musst du treffen. Und David hat einen Hass auf diesen Feind und ich glaube, da ist der Schlüssel. Paulus sagt, dass wir nicht niemals gegen Menschen kämpfen. Auch wenn vielleicht dein Goliath dein Arbeitskollege sein mag in deinen Augen oder dein Chef oder irgendein anderer Mensch. Niemals ist der Mensch unser Feind, sondern der, der dahinter steht. Der, der das Herz und die Gedanken dieses Menschen gefangen nimmt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da unterscheiden lernen. Wir sollen nie gegen Menschen kämpfen. Wir sollen Menschen, egal ob Feind oder Freund, lieben mit der ganzen Liebe, die Gott in unsere Herzen gelegt hat und ihnen dienen. Aber den Feind dahinter, den sollen wir hassen, weil das ist der wahre Feind. Und das ist der Schlüssel, glaube ich, dass wir lernen zu sehen, wer ist der Feind hinter dem Feind und ihn entlarven. Wer ist der Feind hinter dem Feind? Und David hat eben diesen Hass auf diesen Feind und sagt, jetzt ist Schluss, jetzt reicht's. Und dann geht er zu seinen Brüdern und ich muss dazu noch sagen, eine Sache, der David, der wird ja manchmal auch so ein bisschen allzu hoch gelobt. Das war auch ein Mensch mit Fehlern. Dreimal erkundigt er sich nach der Siegerprämie. Ey, was bekommt der, der diesen Feind vernichtet? Ah, Steuerbefreiung sein ganzes Leben für die ganze Familie und die Tochter des Königs zur Frau. Oh, Schwiegersohn vom König. Er erkundigt sich dreimal, also von dem her denke ich, dass das schon auch eine gewisse Motivation bei ihm gespielt hat. Er hat sich gedacht, oh, das ist auch schön. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass das ausgereicht hat, sich diesem Kampf zu stellen. Das war vielleicht noch so eine kleine Motivation. Ja. Aber er hat sich erkundigt. Also das will ich hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Schwingt bestimmt auch mit. Und er geht zu den Leuten und sagt, hey, ich kämpfe, jetzt ist Schluss. Und er wird nicht ernst genommen. Können wir nochmal das Bild haben vom Felix? So, hier ist der Jüngling, der schöne, sensible Hirte und da ist der Goliath. Und es ist verständlich, wie seine Brüder reagieren. Seine Brüder sagen, ey, geht's noch? Wir sind hier die Männer. wir sind hier die Krieger. Wir haben das gelernt, wir haben da Erfahrung gemacht. Jetzt kommst du daher und willst gegen diesen Feind kämpfen. Geht's noch? Die werden wütend auf ihn. Sie finden, er ist arrogant und hochnäsig. Und wie kann er es wagen, so einen Anspruch zu erheben? Eigentlich auch verständlich. Ja? Wie willst du gegen ihn kämpfen? David ist echt stur und hartnäckig und lässt sich von diesen Brüdern und von allen, die ihm abraten, nicht, lässt sich das nicht nehmen, lässt sich nicht abwimmeln. Und König Saul erfährt davon, dass der David sich erkundigt und so weiter. Und König Saul lässt David rufen und sagt, wie? Du willst gegen ihn kämpfen. Und auch der Saul ist sehr zurückhaltend und zweifelt. Ich meine, Saul hat alles zu verlieren. Er weiß, wenn er David schickt und David verliert, 1:1, stellvertretender Kampf, dann sind wir alle Sklaven. Also Saul hat hier wirklich was zu verlieren. Und dann sagt David etwas, wo für mich der zweite Schlüssel ist in diesem Kampf gegen diesen Riesen. David sagt, ich kenne meinen Gott. Ich habe die Schafe gehütet, ich bin ein Schafhirte und ich habe gegen Bären und gegen Löwen gekämpft. Und Gott hat mir geholfen, gegen Bären und Löwen zu siegen. Das Zweite, was David macht, ist, er schaut zurück und er schaut auf Gott. Und er ist sich sicher und es sagt er, mein Gott hat mir geholfen, gegen Bären und Löwen zu siegen. Mein Gott wird mir auch den Sieg über diesen Philister schenken, der uns hier lächerlich macht und der meinen Gott lächerlich macht. Der zweite Schlüssel ist, wer ist Gott? Wer ist Gott? Und was hat Gott schon alles getan in deinem und in meinem Leben? Und was ist der Gott der Bibel? Ich rede hier nicht davon, dass wir uns selbst ein Bild von Gott zusammenschustern, wie es uns so passt, sondern dass wir Gott kennenlernen, auch diesen Gott der Bibel und diesen Gott dieser Verheißungen. Und da ist dieser Gott, der sagt, ich bin Gott, dein Arzt. Und da ist Gott, der sagt, ich bin Gott, dein Erlöser. Und Gott, der sagt, ich bin dein Friede. Und Gott, der sagt, ich bin dein Trost und ich bin deine Kraft. Das sind nicht Worte, die ich sage, sondern so stellt sich Gott höchst persönlich vor. Ich bin deine Kraft. Und als Jesus auf diese Welt kam und diese 3 Jahre hier gelebt hat, hat Jesus alle diese Zusagen Gottes, alle diese Verheißungen Gottes personifiziert und erfüllt. Er hat sie verkörpert. Jesus hat all das gelebt. Jesus war der, der geheilt hat. Jesus war der, der geliebt hat. Jesus war der, der den Menschen gesehen hat. Und David weiß, wer Gott ist und was Gott kann. Und er erinnert sich und er macht Gott groß über all dem. Und das ist der zweite Schlüssel. Wie heißt dein Gott? Wie heißt dein Goliath? Und dann sag deinem Goliath, wer dein Gott ist. Und ich glaube, da brauchen wir einander. Ich habe die letzten 2 Wochen auch in dieser Entmutigung festgesteckt. Und dann war mein Hauskreis und wir haben uns gegenseitig Zeugnisse erzählt und wir haben uns gegenseitig erinnert, wer Gott ist. Und da brauchen wir einander und es ist so ermutigend, wenn wir uns immer wieder auch erinnern, wer Gott ist, wer Jesus ist. Und das wünsche ich mir, dass das so eine Kultur wird, dass wir nicht rausgehen und über das Wetter reden und über Fußball und über das Essen, sondern dass wir darüber reden, wer ist Gott, wer ist Jesus, wer ist dein Gott, wer ist unser Gott und was hat er schon alles getan und wo hast du in deinem Leben schon Dinge erlebt mit Gott? Und ich darf die Geschichte erzählen, ich habe nachgefragt und ich habe ein kleines Zeugnis, einfach als Ermutigung, weil mich das so berührt hat. Eine Freundin hat mir erzählt, ihr 9-jähriger Junge ist in der Schule und im nächsten Schuljahr, da werden die Klassen zusammengewürfelt anders und anders verteilt. Und er kam nach Hause, dieser 9-jährige Junge kam nach Hause und war am Boden zerstört. Und es war nicht nur so ein bisschen, ich habe mir das Knie aufgeschürft, sondern es war eine Herzenswunde von ihm. Und er hat geweint und dann hat die Mama gefragt, was ist los? Alle meine Freunde sind im nächsten Schuljahr nicht in meiner Klasse. Das war für ihn ein Trauma, ein ganz tiefer Schmerz. Und die Mama hat versucht und der Papa hat versucht, ihn aufzubauen, ihn aufzumuntern und haben ihm gut zugesprochen, haben ihn getröstet und haben ihm Mut gemacht, wirklich Gott sein Vertrauen auszusprechen. Und gesagt, schau, wir wissen nicht, warum das jetzt so sein muss, aber sag Gott, sag's Gott, sag's ihm und sag ihm, ich vertraue dir, wenn du das kannst. Und es kam wirklich der Tag, da hat der Junge gesagt, ich vertraue dir, Jesus. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich vertraue dir. Und die Eltern haben wirklich bewusst entschieden zu sagen, wir wollen nicht selber kämpfen und da jetzt anrufen und die Schule und sagen, hey, das geht nicht und mach das und ändert das, sondern wir haben gesagt, wir vertrauen Gott. Wir wissen, wer Gott ist und wir vertrauen ihm. Und ein paar Tage später kam der Junge nach Hause und sagt, Mama, ich bin jetzt doch mit meinen Freunden in der Klasse. Hä? Wie jetzt das? Die Lehrerin hat es wohl mitgekriegt, dass er über die Situation unglücklich ist und hat ihn eines Tages aus der Klasse rausgeholt und hat gesagt, möchtest du gerne in die andere Klasse gehen zu deinen Freunden? Ja. Und er kam nach Hause, die Mutter konnte es gar nicht glauben. Und was mich so berührt ist, Gott sieht das Herz von diesem neunjährigen Jungen. Und er sieht auch dein Herz. Und Gott sieht diesen Goliath von diesem neunjährigen Jungen. Ich muss in eine Klasse, wo alle Freunde weg sind. Und er sieht auch dein Goliath. Gott sieht dich. Und das ist für mich auch so ein Trost. Gott ist der Gott, der dich sieht. Der sieht dich und es ist ihm nicht egal. Er sieht dich und es ist ihm nicht egal. Und er weiß, worin du gerade steckst. Und es ist ihm nicht egal, er sieht dein Herz, er sieht deinen Kampf. Wer ist mein Gott? Mein Gott, der mich sieht. Ist das nicht ermutigend? Und deshalb möchte ich uns ermutigen, dass wir uns immer wieder erinnern, auch an unseren Jesus, an unseren Gott. Wer ist Gott? Und dass wir lernen, eine Kultur der Zeugnisse zu leben, wo wir erzählen, was Gott schon getan hat. David wusste, mein Gott kann. Er hat's getan und er wird's auch diesmal tun. Und Saul gibt nach und sagt, okay, du bist der Mann. Du bist der Mann, der für uns kämpft in diesem 1:1 Kampf. Aber wenn du schon gehst, David, dann zieh meine Rüstung an, weil Schwert muss mit Schwert bekämpft werden, Rüstung gegen Rüstung. Wenn du schon gehst, dann ziehst du bitte meine Rüstung an. Und David, der Hirte, probiert diese Rüstung an und sagt, nein, ich kann damit nicht laufen. Die ist ja so schwer wie ich. Ich kann damit nicht laufen, schon gar nicht kämpfen. Menschlich gesehen völlig nachvollziehbare Reaktion vom König. Der sagt, also wenn schon, dann brauchst du die richtigen Waffen. Und wir kämpfen mit diesen Waffen, mit denen die uns gegenüberstehen. Und jetzt kommt der dritte Schlüssel. David sagt, nein, ich kämpfe nicht mit diesen Waffen, weil ich bin ein Hirte und kein Soldat. David kennt seine Identität. Er ist Hirte. Und so geht er an den Bach und holt sich Kieselsteine, 5 Kieselsteine und nimmt seine Steinschleuder. Und mit dieser Waffe tritt er so, Goliath gegenüber. Der hat sich 5 Chancen gegeben. 5. Also er hat sich sozusagen selbst limitiert. Er nimmt sich 5 Steine mit und er wusste, okay, wenn der 5. Stein verschossen ist und nicht getroffen ist, vorbei, Ende Gelände. Also er limitiert sich selbst. Und er nimmt seine eigenen, diese Waffen des Hirten, diese Waffen, die ihn ausmachen, nimmt er, um sich diesem Kampf zu stellen. Und die Reaktion Goliaths ist natürlich nachvollziehbar. Der wird wütend. Der hatte einen Mann erwartet als Gegner. Der hatte jemanden erwartet, der ihm einigermaßen das Wasser reichen kann. Und jetzt kommt dieser Jüngling daher, dieser Harfe spielende Jüngling, der normalerweise auf den Feldern die Schafe hütet. Und auch noch mit einer Steinschleuder. Geht's noch? Der sagt, hey, bin ich ein Hund? Willst du mich verarschen? Ganz ehrlich? Also verständlich, Saul sagt, das kann ja wohl nicht sein. Kämpf doch wenigstens wie ein Mann und nimm ein Schwert. Und du kommst mit den Waffen von einem Hirten? Aber die eigentliche Waffe Davids ist nicht die Steinschleuder. Und jetzt kommt der dritte Schlüssel. David stellt sich vor Goliath und sagt, du kämpfst mit deinen Waffen, du kommst mit Rüstung und Schwert und du machst Angst und entmutigst. Du kommst mit deinen Waffen. Und dann sagt er, ich komme im Namen des lebendigen Gottes. Ich komme im Namen des lebendigen Gottes. David weiß, wer sein Gott ist. Und David weiß, wer er ist. Für David war Niederlage keine Option. Er wusste, er wird siegen. Und warum? Weil sein Gott der Sieger ist. Er wusste, wer er in Gott ist. Und ich glaube, das ist auch wieder ein Schlüssel für uns. Wer ist Gott? Und was sagt Gott, wer du bist? David kommt nicht in seinem eigenen Namen, um gegen Goliath zu kämpfen. Und nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern er kommt im Namen Gottes. So sagt er es. Ich stehe hier im Namen Gottes. Du kämpfst niemals in deinem eigenen Namen und aus eigener Kraft gegen den Feind. Und deine Strategie ist die gleiche wie die von David. Und die Strategie heißt Jesus Christus in dir. Er ist der Sieger. Jesus Christus in dir. Er hat hier den Sieg verbracht am Kreuz. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er lebt. Und er sagt selbst, in der Welt habt ihr Angst, da werden Goliaths kommen. Aber er sagt auch, habt keine Angst, ich hab die Welt überwunden. Ich bin Sieger. Der Sieger Christus lebt in dir. Wenn du dein Leben bewusst Jesus gegeben hast, wenn er der Herr in deinem Leben ist, wenn du dich hast taufen lassen auf seinen Namen, dann bist du ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung und dann lebst nicht mehr du selber und dann kämpfst nicht mehr du selber. Vielleicht bist du ihm manchmal noch im Weg, so geht's mir. Ich bin ihm dann manchmal im Weg und will es doch selber machen. Er sagt, hey, ich lebe in dir. Du kämpfst nicht mit deinen Waffen. Du kämpfst nicht mit den Waffen der Welt. Christus in mir, das ist meine Strategie. Und das ist mein Sieg, weil er ist der Sieger. Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin und so toll und so gläubig und so stark und so fromm und keine Ahnung was. Es geht allein darum, was er getan hat, was er vollbracht hat und dass er sagt, und mit dieser Fülle will ich in jedem einzelnen Leben, der sein Herz aufmacht, für mich. Und Jesus in dir und in mir, das ist unser Sieg. Paulus nennt diesen Kampf den guten Kampf des Glaubens. Zwei Dinge. Erstens, es ist ein guter Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Niemals ist der Mensch unser Feind. Wir kämpfen immer gegen den Feind hinter dem Feind. Es ist ein guter Kampf des Glaubens, sagt Paulus. Das heißt, für mich so viel wie diese Kämpfe werden kommen und es ist gut so. Das gehört einfach zu deinem Leben dazu. Goliath wird immer wieder aufstehen und versuchen, dich zu entmutigen. Aber es ist ein Kampf des Glaubens. Und Glauben heißt, ich halte mich an den Zusagen Gottes fest, auch wenn ich sie noch nicht sehe. Weil sonst wäre es kein Glaube. Glaube heißt nicht, ich muss versuchen, mehr zu glauben oder stärker zu glauben, weil das ist ein Schwachsinn. Wir können nicht mehr Glauben in uns produzieren. Es geht nicht darum, dass wir mehr oder besser oder anders glauben oder irgendwie, sondern es geht darum, dass wir wissen, wer Gott ist und was seine Verheißungen sind. was die Verheißungen sind, die er in seinem Wort verspricht. Und dass wir daran festhalten, das ist Glaube. Glaube heißt nicht, ich sehe die Dinge sofort, hier und jetzt. Ich spreche einmal ein Machtwort gegen den Feind und dann ist sofort der Sieg da. Glaube heißt, ich halt fest. Und in dieser Zeitspanne des an den Verheißungen festhalten und trotzdem noch nicht sehen, aber festhalten, bis es soweit ist, das ist Glaube. Und darum geht's, dass wir uns in dem bewegen und sagen, ich halt fest, egal wie die Umstände aussehen, egal wie sehr sich dieser Feind aufbauscht in meinem Leben, ich weiß, wer mein Gott ist. Ich weiß, dass Jesus in mir lebt und dass ich durch ihn siegen werde. Und ich halte mich fest. Das ist der Kampf des Glaubens. Ich finde es so ermutigend. Das ist so ermutigend, weil das ist wie wenn du ein Fußballspiel anguckst, wo du schon weißt, wie es am Ende ausgeht. Es liebt die Alex, gell? Ist langweilig, oder? Wenn man schon weiß, dass Bayern München verliert. Und so ist es ungefähr. Wir wissen, wer der Sieger ist. Wir sehen es noch nicht, aber wir wissen es und wir halten uns daran fest. Christus ist der Sieger. Und ich muss nochmal auf diese verfolgten Christen zu sprechen kommen. Ihr, Elisabeth, ich sehe dich und das, mein Herz geht auf, weil ich an diese Menschen denke. Die haben so einen Schatz. Menschen, die ihr Leben lassen für ihren Glauben an Jesus, die haben begriffen, worum es geht. Und sie halten fest bis zum Schluss, auch wenn es ihnen das Leben kostet. Sie halten fest an Jesus und sie halten fest an diesen Verheißungen. Und am Ende, sagt die Bibel, werden die den Siegeskranz erhalten, die festgehalten haben, auch wenn die Umstände noch so bescheuert waren und auch wenn die Goliaths sich noch so groß machen. Und vielleicht ist der Sieg gegen den Riesen genau das. Wir halten fest. Und wir sehen aber auch, dass sich Umstände verändern. Ich will nicht sagen, dass sich deswegen nie was verändert. Wir sehen auch, dass sich Umstände verändern, weil Gott größer ist und er ist der Herr über alle Umstände. Und Umstände werden sich auch verändern in unserem Leben. Wie in diesem Beispiel von diesem 9-jährigen Jungen. Ich halte fest, Jesus, du bist gut und ich vertraue dir. Umstände ändern sich. Und vielleicht ist aber auch der Sieg, dass wir Frieden haben über die Situation. Auch wenn dieser Chef mich tyrannisiert, ich weiß, wer Gott ist und dass Jesus in mir lebt und dass er das abkriegt. Und darin habe ich Sieg, weil ich habe Frieden. Ich lasse mich nicht von diesem Chef lähmen. Ich habe Frieden, weil Jesus ist mein Friede und er wohnt in mir. Wie heißt dein Goliath? Fang an, mit deinem Goliath über deinen Gott zu sprechen, wer Gott ist. Und dann wird dieser Goliath wie so eine Filmkulisse sein. Riesengroß und mächtig, prächtig. Aber wenn du anfängst, mit deinem Goliath über deinen Gott zu sprechen, dann ist es wie wenn diese Filmkulisse umfliegt und ist nichts mehr da. Die Fassade ist weg. Ich möchte euch zum Schluss noch diese Zusage aus Hebräer 10, 35, wo es genau nochmal darum geht, zusagen. Werft die Zuversicht jetzt nicht weg. Werft das nicht weg. Haltet daran fest. Und mit haltet daran fest. Was ihr braucht, ist Standhaftigkeit. Also haltet diese Zusage fest und mit ihr, genau, das habe ich vergessen, und mit ihr so eine große Belohnung. Dieser Glaube, dieses Festhalten an Jesus wird belohnt werden. Und er sagt, werft es jetzt nicht weg, auch wenn die Umstände so sind, wie sie sind, haltet fest. Wir werden jetzt das Abendmahl feiern. Und im Abendmahl, dann nehmen wir Jesus auf. Wir nehmen dieses Brot auf, wo er sagt, das ist mein Leib. Und wir trinken diesen Wein oder diesen Saft, wo Jesus sagt, das ist mein Blut. Und in diesem Leib und in diesem Blut ist alles enthalten, was wir brauchen. Hier ist alles vollbracht. Und wir erinnern uns beim Abendmahl an das, Jesus ist der Sieger. Und wir nehmen Jesus in uns auf, ganz bewusst. Und wir sagen, der in uns ist, nee, das sagen nicht wir, das sagt das Wort Gottes. Der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und das soll die Ermutigung für dich heute Morgen sein. Komm zu Jesus mit deinem Goliath. Nimm Jesus bewusst auf und sag, der in mir ist, Jesus Christus, der ist der Sieger und der ist stärker als jeder Goliath. Amen.